Tag, hier ist wieder Andrea fragt Klaus, der Podcast zu Bibliothek und Archiv. Heute mit dem Thema, was hebt man denn auf und was wirft man weg in Archiv und Bibliothek? Bei mir ist Klaus Nippert, der das KIT-Archiv leitet, und ich bin Andrea Stengel, die Kunstkuratorin vom KIT. Ja, Klaus, was hebt man denn auf und was wirft man weg im Archiv?
Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage in meinem Beruf, denn man stelle sich mal vor, es würde gar nichts mehr weggeworfen, sondern alles gleich ins Archivmagazin gestellt. Das wäre sofort voll und man könnte überhaupt nicht mehr arbeiten. Man muss in der Praxis eigentlich eine Auswahlquote von 1% oder noch darunter verwirklichen, damit man mit den einem Archiv typischerweise zugewiesenen Ressourcen überhaupt betriebsfähig bleibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Kriterien entscheidet man das, nicht?
Du hast hier auch was geschrieben von dem bleibenden Wert der Objekte, die ins Archiv sollen.
Ja, also mir ist gerade klar geworden, wir haben hier auch einen wesentlichen Unterschied zum Bibliotheksgut. Das Bibliotheksgut, also die Monographien, die Zeitschriften, die Datenbanken, die werden gemacht, um publiziert zu werden und die ganze Zeit, in der sie existieren, einem Zweck zu dienen, nämlich die da in dieser Publikation reingeschriebenen Inhalte in die Breite zu kommunizieren. Und im Archiv ist das ganz anders. Der bleibende Wert, ja, das ist eigentlich nur eine von zwei Perspektiven, die man jetzt einnehmen muss. Irgendjemand hat mal von der Janusköpfigkeit des Archivs gesprochen. Das kann man auch hier anwenden. Der bleibende Wert blickt natürlich in die Zukunft, was das Archivgut für Werte hat, wegen denen wir das aufheben. Aber man muss eben auch den Blick werfen zurück in die Entstehungszeit dieser Unterlagen, um den entscheidenden Unterschied zwischen Archiv- und Bibliotheksgut zu bemerken. Und da merkt man dann nämlich, die Unterlagen, die in das Archiv kommen, sind meistens Verwaltungsunterlagen. Und die entstehen zu einem ganz anderen Zweck, als sie später dann im Archiv bedienen können für alle möglichen Fragen, die dann an das Archivgut gerichtet werden, sondern es gibt einen ursprünglichen Verwaltungszweck, es gibt einen Funktionsauftrag, der mag gesetzlich bestimmt sein oder nicht, oft ist er gesetzlich bestimmt, und wenn dieser Funktionsauftrag erledigt ist, wie meinetwegen eine Studentin, einen Studenten immatrikulieren, registrieren, welchen Studiengang diese Person hat, welche Leistungen diese Person im Studium erbracht hat und dass dann am Ende auch ein akademischer Grad verliehen wurde und dass dann auch eine Exmatrikulation stattgefunden hat und die Person in die Berufstätigkeit entlassen wurde, dann ist dieser ursprüngliche Verwaltungszweck erledigt. Der ist wirklich vorbei. Und sofern das personenbezogene Daten sind, ist dann auch eigentlich bestimmt, dass diese Unterlagen zu löschen sind. Und demgegenüber ist der bleibende Wert das, was nach dem ursprünglichen Wert der Unterlagen dann noch verbleibt, was man dann noch für Nutzungsmöglichkeiten hat. Und die aufzuspüren, ist eben Aufgabe der Menschen, die im Archiv die sogenannte Bewertungsarbeit betreiben. Und das ist eben also eine fundamental andere Art und Weise, wie Dinge ins Archiv kommen, im Vergleich mit dem, wie Publikationen in die Bibliothek kommen. Da wählen Fachreferentinnen und Fachreferenten aus, was in das Nutzungsprofil dieser Bibliothek passt. Aber es gibt eben nicht diese grundsätzliche Zweckänderung an der Schwelle zum Archiv.
Und dieser bleibende Wert? Wonach wird der genau bestimmt, also fürs Archiv?
Die Archivwelt hat natürlich keine bessere Antwort auf die Frage, was ist wichtig, als die Menschheit im Allgemeinen oder die Philosophie im Besonderen, die man damit befassen könnte. Aber in einer schon jetzt 100 Jahre laufenden Diskussion, wie man diese Auswahlentscheidungen, wir nennen das fachsprachlich, diese Bewertungsentscheidungen trifft, haben sich eben doch ein paar griffige Kriterien herausgebildet. Zunächst einmal unterscheidet man natürlich, ist das, was hier zur Übernahme ins Archiv angeboten wird, wirklich nur einmal vorhanden? Sind das etwa Verwaltungsunterlagen, von denen wir davon ausgehen können, dass sie nicht in gleicher Form in tausender Auflage irgendwo anders existieren? Diese Frage muss man grundsätzlich stellen und darüber kann man dann auch schon, ich sage mal, manche Regalmeter abscheiden. Wichtig ist weiterhin, dass man Redundanzen vermeidet, dass man nicht die gleichen Informationsbestände mehrfach aufbewahrt. Es ist ja oft so, dass aus dezentralen Stellen in eher zentrale Stellen Daten zusammengeführt werden und dann muss man nicht auf Ebene der Institute herumlaufen und schauen, ob da von den dort gelaufenen Promotionen noch irgendetwas übrig geblieben ist, wenn man weiß, dass in der zentralen Studierendenverwaltung eine wunderbar vollständige Reihe der Promotionsakten mit allen wesentlichen Daten entsteht. Also man vermeidet Doppelungen ganz einfach. Das ist zum Beispiel ganz häufig eine einfache Entscheidung bei Gremienprotokollen, wenn man weiß, im Präsidium werden Serien von zentralen Protokollen von Präsidium und Senat gesammelt. Dann brauchen wir nicht, also in der Peripherie, auf Jagd gehen und in jedem ProfessorInnen-Nachlass uns über die Senatsprotokolle freuen und die auch noch aufnehmen. Aber wie das so geht, haben manchmal die zentral geführten Listen Lücken und da tut man gut daran, erstmal eine in Frage kommende Serie, die man irgendwo aufgegriffen hat, noch in den eigenen Bau zu ziehen, um dann einen Abgleich vorzunehmen. Ach, das ist ja wunderbar, das wussten wir natürlich nicht, aber die Datenbank weiß es, dass 1987 das Senatsprotokoll vom 5. März aus irgendwelchen Gründen gefehlt hat und jetzt haben wir es gefunden, da tun wir es rein. Ja klar, sowas macht man. Aber eigentlich geht es natürlich darum, die Redundanzen auszuschließen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist dann die Dichte der Informationen. Wir können da als gutes Beispiel gegeneinander halten die Studierendenakten, in denen natürlich drin steht, dass jemand immatrikuliert wurde, vielleicht den Studiengang gewechselt hat und so weiter bis zur Prüfung und Exmatrikulation. Und wenn man daneben aber dann aus einer großen Datenbank, in der die ganzen Immatrikulationen verwaltet werden, das Ganze als Datenbankeinträge wohl strukturiert in einer Tabellenform darbieten kann, dann weiß man natürlich, was man zu nehmen hat, nämlich das, was weniger Platz wegnimmt, was leichter zu verarbeiten ist, was auch leichter maschinell zu verarbeiten ist, nämlich die Datenbank.
Gibt's auch Probleme bei der Zumessung von solchen Werten oder Kriterien?
Ja, natürlich, weil wir nicht wissen, was der Zukunft wichtig ist. Wir können uns natürlich hinsetzen und überlegen, was ist denn so in den letzten Jahrzehnten im Archiv nachgefragt worden. Das mag eine wichtige Inspirationsquelle sein, aber es wäre fahrlässig, das für eine vollständige Inspirationsquelle zu halten, sage ich mal, weil natürlich immer wieder wichtige Fragestellungen neu erfunden werden und die wesentliche Leistung von Forschung ja auch darin besteht, originelle, neue Fragen zu finden, die Forschung und letztlich die Menschheit weiterbringen. Und diese Neuheit von Fragestellungen können wir natürlich prinzipiell nicht hervorsehen. Also ich erzähle nur mal so aus dem Nähkästchen, dass es unerwartete Fragestellungen geben kann. Wir haben natürlich immer noch einen Bestand mit Forschungsanträgen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Da habe ich mich lange Zeit gefragt, wer wird sich das denn wohl noch ansehen wollen? Und dann kam jemand und sagte, wir haben hier ein Projekt, The Way We Ask for Money. Und da interessierte die sprachliche Struktur, wie Menschen also ihr zukünftiges Forschungsprojekt darstellen und dafür um Geld bitten. Redet man im Indikativ, redet man im Konjunktiv, bittet man, sagt man, dass man sich freuen würde. Solche Dinge wurden da auf einmal untersucht. Und das hat sicherlich einen Beitrag also zu diesem ganzen Antragswesen geleistet, die daraus gekommene Erkenntnis. Von noch größerer praktischer Relevanz war ein auch unvermutetes Forschungsprojekt, wo jemand kam und sagte, ich möchte alle Abschlusszeugnisse sehen. Personenbezogene Daten, oh, ganz schwierig. Ja, aber für die wissenschaftliche Forschung mit entsprechenden Diskretionsauflagen ist das auf Grundlage des Archivgesetzes möglich. Und diese Person oder dieses Projekt hatte nichts anderes vor, als die Notenwerte zu erfassen. Das heißt also, ohne Bezug auf konkrete Personen. Und da wurden dann mal eben 40.000 Abschlussdokumente durchgesehen, aber nur Zahlen mitgenommen. Also ich habe der Person auch über die Schulter geschaut und mich da vergewissert. Und das speiste ein großes Forschungsprojekt, das die Noteninflation an deutschen Hochschulen dann endlich einmal quantifizieren konnte. Auch so eine originelle neue Fragestellung kann man sich vielleicht gerade noch ausdenken, aber es ist ein großes Glück, wenn sie dann kommt, und es kommen bestimmt noch viele andere. Und das vorherzusehen ist kaum möglich. Eine Möglichkeit, sich dieser Problematik bewusst zu werden, ist die Zusammenarbeit mit der künstlerischen Forschung, mit dem Artistic Research. Da kommen nämlich dann wirklich Nutzungsinteressen, an die man nie gedacht hätte, von denen man sich am Anfang nicht vorgestellt hätte, dass man mal bereit wäre, dafür eine Überlieferung zu bilden. Wenn man dann aber sieht, dass mit etwa ästhetischen Zugängen oder auch sehr, ich sage mal, gesellschaftswissenschaftlich orientierten Zugängen, sowas wie Männer und Frauen auf Cocktailpartys der 60er Jahre, ja, so etwas, dass damit dann bei anregende Beiträge entstehen, die gesellschaftliche Diskurse in Gang setzen. Ja, dann hat man auf einmal verstanden, dass solche zunächst ganz fremdartigen, unausdenkbaren Ansätze einen darüber aufklären, wie weit und vielfältig doch diese bleibenden Werte des Archivguts sein können.
Auf jeden Fall. Was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr behandelt haben, ist tatsächlich die Frage des, was wirft man weg? Also das hatten wir natürlich jetzt unterwegs, aber vielleicht auch mit Blick auf die Bibliothek.
Was die Bibliothek wegwirft, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig. Also ich stelle mir vor, dass die Bibliothek Dinge wegwerfen darf, die lange nicht benutzt werden. So habe ich es immer wieder erfahren. Die Bibliothek kann auch Bücher wegwerfen, die nicht mehr ganz aktuell sind, weil es etwa zu einem Lehrbuch eine neue Auflage mit Einarbeitung neuester Literatur gegeben hat. Und da ist es den Studierenden natürlich nicht mehr zuzumuten, sich aus einer Bibliothek der vergangenen 10 Auflagen irgendwie mal dieses und mal jenes herauszusuchen, sondern da gibt es einen Bedarf nach Aktualität in manchen Wissenschaften, und es gibt in der Bibliothek Bereiche, in denen die Entwicklung eines Wissensfeldes gerade nicht interessiert. Im Archiv hat man den Fokus natürlich immer auf Entwicklungen, auf Genese. Man möchte zeigen, wie alles mal ganz anders gewesen ist und sich langsam zu dem verändert hat, was wir heute kennen. Aber eine Lehrbibliothek etwa kann von diesem Zweck gänzlich absehen und sagen, wir sind der Tagesaktualität, der neuesten Auflage verpflichtet und schieben unseren Bestand nach diesem Kriterium einfach nur so durch, also von der Anlieferung zum Container, sage ich mal. Ja? So etwas habe ich als einen wesentlichen Unterschied zum Archiv wahrgenommen. Und natürlich ist es so, dass ein vollständiges Sammeln in jeder Bibliothek ganz unsinnig wäre. Denn dann müssten ja einzelne Werke, die äußerst selten nur noch nachgefragt werden, in einer sehr großen Zahl von Bibliotheken aufbewahrt werden, ohne dass sie einen Nutzen haben. Und hier ist es natürlich eine Aufgabe des Bibliothekswesens, das vernünftig einzustellen, also zu bestimmen, welches Haus für welche Stoffe eine Archivfunktion hat, wo man dann doch alles in seiner Entwicklung zeigt und zu bestimmen, wo man das gerade nicht tut. Zum Beispiel werden ja in der KIT-Bibliothek die wissenschaftlich gesehen längst obsoleten Werke von Professoren der Polytechnischen Schule Karlsruhe aufbewahrt, mit denen etwa die wissenschaftliche Grundlegung des Maschinenbaus als Lehrfach dokumentiert ist. Die werden aufgehoben, weil es eine individuelle Beziehung zwischen der Bibliothek als Institution zu diesen Wissenschaftlern gibt und auch weil kaum damit zu rechnen ist, dass in anderen Bibliotheken diese zwar einmal grundlegenden, aber heute vom Inhalt her nur noch historisch interessierenden Werke überhaupt noch nachgefragt werden, sondern es ist eben absehbar, dass wenn über Beiträge von Karlsruher Maschinenbauern zur Entwicklung der Maschinenbaulehre geforscht wird, dass sich jemand dann also den Blick nach Karlsruhe wendet und denkt, da werden doch wohl noch Dinge überliefert sein und sich dann dahin begibt, sei es elektronisch oder in Person.
Super, danke. Dann haben wir für heute ein paar Fragen geklärt. Es wird noch ein, zwei weitere Folgen geben. Wenn Sie es bis dahin nicht abwarten können, wenn ihr es bis dahin nicht abwarten könnt, guckt doch mal gerne auf der Seite des Bibliotheksjubiläums vorbei, denn da stehen noch ein paar andere Veranstaltungen, wo sich sicher auch ein paar wissenswerte Sachen finden werden. Dann verabschieden wir uns für diesmal und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.